Herzlich willkommen im Kurs Null bei Radio Horeb, heute mit unserer Literatursendung Bücher, die vom Glauben sprechen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Bücher, die vom Glauben sprechen. Wir entdecken mit Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein Leseschätze, die unaufdringlich und klug von Schönheit und Wahrheit des christlichen Glaubens erzählen. Jedes Mal geht es dabei um eine andere literarische Kostbarkeit, ausgewählt und uns vorgestellt von Professor Marius Reiser. Professor Reiser ist Theologe, präzise Experte für neutestamentliche Exegese. In dieser Reihe aber, Bücher, die vom Glauben sprechen, ist er unser Literaturexperte. Seine Expertise, eine breite Kenntnis von und seine Leidenschaft für gute Literatur. Heute hat er uns eine Novelle mitgebracht. Ein Räuberwunder heißt sie und stammt aus der Feder des lettischen Autoren Werner Bergengrün. Und wer jetzt von Ihnen, wenn Sie das Wort Räuberwunder hören, an eine klassische Räubergeschichte denkt, der liegt auch schon so halb richtig. Sollte sich aber darauf einstellen, dass es um ein etwas anderes Abenteuer geht, als in Räubergeschichten so üblich ist.
Werner Bergengrün und die Novelle. Werner Bergengrün war in den 12 Jahren der Hitler-Diktatur und noch in den Jahren nach dem Krieg bis zu seinem Tod 1964, kurz vor seinem 72. Geburtstag, einer der meistgelesenen Autoren deutscher Sprache. Seine Werke erschienen fast alle im Schweizer Verlag der Arche. Heute ist er vergessen. Zu Unrecht. Wir sollten diesen großen deutschen Autor baltischer Abstammung, diesen Kauz und Sonderling, diesen Verfasser von 2 bedeutenden Romanen, über 200 Erzählungen und 3 Gedichtbänden wiederentdecken. Das wurde in den letzten Jahren schon öfter gesagt, aber leider vergeblich. Ich will einen neuen Versuch machen, indem ich nach einer kurzen Vorstellung des Autors eine einzige seiner Erzählungen vorstelle. Es kommt nicht ganz von ungefähr, dass Werner Bergengrün so vergessen ist. Er hat für die heutige Kultur und Gesellschaft einen großen Nachteil. Er war fromm, konvertierte 1936 in Berlin zur katholischen Kirche und glaubte ernsthaft an solche Dinge wie eine göttliche Vorsehung, die wesentliche Richtigkeit der Welt und die Spuren des Schöpfers in seiner Schöpfung. Er zählt einmal solche Spuren auf. Die Hieroglyphen des Vogelfluges, der Einsprengsel im Gestein, der verknäuelten Schnüre, der Wolkenzüge, des feierlichen Kräuselwerks, der Hyazinthenblüte, die Flusskrümmen, die Sprenkelung gewisser Blätter und die farbigen Flecken im Fell oder Gefieder der Tiere. Alles fordert uns auf, zu lesen und zu verstehen. Brunnenflut und Wind, das Sausen und Säuseln in den Bäumen, ja, das Rattern der Eisenbahn und das Quietschen der Bremsen. Alles ist voll verborgener Hindeutungen. In einer Nuss fand ich das Weltgefüge, und noch im rostigsten der Kettenglieder, im trübsten Bilderwerk des Gottes Züge. Er sieht die Stufenleiter vom Staubkorn bis zum Herrn der Welten. Und das ist für ihn die wahre Jakobsleiter. Die Engel steigen auf ihr empor und nieder. Das ist eine geradezu klassische katholische Sicht der Dinge. Aber heute sind auch katholische Christen, selbst Theologen, damit nicht mehr vertraut. Bergengrün stammt aus dem Baltikum, das bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zum Zarenreich gehörte. Er ist in Riga geboren und verlebte dort Kindheit und Jugend. Er hat Tolstoi und Dostojewski ins Deutsche übersetzt. Im Ersten Weltkrieg kämpfte er noch in der baltischen Landeswehr gegen die Rote Armee. Nach dem Krieg heiratete er Charlotte Hensel, die jüdischer Abstammung war. Sie bekamen 3 Kinder. Die Familie führte auch kriegsbedingt ein unstetes Leben. Berlin, München, Achenkirch in Tirol, Zürich und immer wieder Italien und Rom. Rom, Riga und Kiew bezeichnet Bergengrün als die vor anderen geliebten Städte. Die letzten Jahre verbrachte er in Baden-Baden, der Heimatstadt seines Freundes Reinhold Schneider. Dort sind auch beide begraben. In ihrem Buch Menschen in finsteren Zeiten, Bergengrün kannte sie wohl, diese finsteren Zeiten, macht Hannah Arendt folgende Bemerkung. Keine Lebensweisheit, keine Analyse, kein Resultat, kein noch so tiefsinniger Aphorismus kann es an Eindringlichkeit und Sinnfülle mit der recht erzählten Geschichte aufnehmen. Das hat Bergengrün mit seinen zahlreichen Erzählungen bewiesen. Und man wird schwerlich einen Autor finden, der es besser versteht, eine Geschichte recht zu erzählen. Er nennt seine Geschichten meistens Novellen. Gegen Ende seines Lebens hat er selbst noch eine Auswahl von Novellen zusammengestellt mit 50 Zeichnungen von Hans Fronius. Sie eignet sich zum Einstieg. Zu einer Novelle gehört es, dass die Charaktere in Grenzsituationen geführt werden. Grenzsituationen, die oft eine unvermeidliche Verstrickung und Verschuldung des Menschen mit sich bringen. Dabei ist es Bergengrün wichtig, dass die erzählte Geschichte eine symbolische Dimension erhält, durch Symbolträger wie lebende Wesen oder Dinge, etwa ein Dokument, ein Gerät, eine Waffe, ein Baum, eine Quelle. Solche Symbolträger können aber auch eine Gewohnheit, ein bestimmter Charakterzug, eine Verwirrung oder was immer sein. Durch dieses symbolische Element erhalten die Geschichten, wenn sie recht erzählt sind, die Eindringlichkeit und Sinnfülle, von der Hannah Arendt spricht. Entscheidend dafür, dass die Erzählung einer Begebenheit zur Novelle wird, ist nun das, was Bergengrün die metaphysische Pointe nennt. Um diese Pointe, diesen Bezug zur Metaphysik, zum Transzendenten, zur Welt Gottes zu erreichen, müssen die äußerlichen Vorgänge so vertieft und verinnerlicht werden, dass die Handlung von einem Hauch Weltdeutung durchweht wird, der sich nur in der Begegnung mit dem Schicksal als einer zugleich transzendenten und immanenten Macht erheben kann. Den höchsten Rang möchte Bergengrün in diesem Betracht jener Novelle zuerkennen, in der die metaphysische Pointe nicht mit Worten ausgesprochen wird, sondern wie ein unmerklich aufsteigendes Grundwasser die Seele des Lesenden erreicht und verwandelt. Wie man sieht, hat Bergengrün mit seinen Erzählungen eine durchaus missionarische Absicht. Nur darf diese missionarische Absicht nicht aufdringlich sein. Im Todesjahr des Dichters 1964 erschien noch ein Band mit 9 neuen Erzählungen. Und dieser Band trägt den Titel Räuberwunder. Denn so ist die erste darin enthaltene Erzählung überschrieben. So unterschiedlich die Charaktere und Begebenheiten dieser Geschichten sind, gewisse Motive und Themen kehren doch immer wieder. Schuld und Vergebung, Vergebung auch über den Tod hinaus. Von Gott sogar Verstorbenen gewährte Gnaden zur Wiedergutmachung einer Schuld. Das leidenschaftlich gesuchte Mittel der Beichte, der brevierbetende Priester und seine Messen für die Verstorbenen. Diese Themen und Motive erscheinen in ganz unterschiedlicher Beleuchtung. So hat die Beichte im einen Fall Erfolg, im anderen nicht. Doch über aller Schuld regiert die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Eine der schönsten und tiefgründigsten Erzählungen Bergengrüns ist die letzte in diesem Band mit dem Titel »Die Kunst, sich zu vereinigen«. Nehmen wir uns die titelgebende erste Erzählung genauer vor. Sie kann als Beispiel für eine bergengrünsche Novelle dienen. Achten wir auf den Symbolträger und die metaphysische Pointe.
Bücher, die vom Glauben sprechen. Eine Reihe im Kurs Null bei Radio Horeb mit Professor Marius Reiser, in der es um gute Literatur geht. Gute christliche Literatur, aber nicht aufdringlich christlich, sondern klug und fein, sprich Bücher und Texte, die von Schönheit und Wahrheit des christlichen Glaubens unaufdringlich und sensibel zu sprechen vermögen. Heute geht es um die Novelle »Ein Räuberwunder« von Werner Bergengrün. Worum es daran geht, das hören wir jetzt von Professor Marius Reiser.
Ein Ehepaar, eher Geschäftsmann, ist im Urlaub auf Korsika unterwegs. Wegen einer notwendigen Reparatur am Auto sind sie in einer kleinen Ortschaft hängen geblieben. Der Ort hat eine lange Geschichte und ein modernes Hotel, in dem der Geschäftsmann die englischen Zeitungen konsultiert, denn Englisch ist die Sprache der Zukunft. Die Frau lässt sich derweil das alte Kirchlein der Ortschaft zeigen und erklären, vom Sakristan, dessen Soutane ihr auffällt. Sie ist nicht besonders religiös, offensichtlich evangelischer Konfession, aber ein wenig Besichtigung von Altertümern kann doch ganz interessant und unterhaltsam sein. Bei dieser ganz privaten Führung erfährt sie nun von einem merkwürdigen Geschehnis. Von der Kirchenführung und diesem Geschehnis erzählt sie dann bei einem späteren Urlaub einer Urlaubsbekanntschaft. Die Damen haben es sich auf dem Balkon einer Pension bequem gemacht. Die Erzählerin führt allein das Wort. Ihre Bekannte, die Frau Amtsrichter, bleibt stumm. Am Ende bittet sie ihre Zuhörerin, diese Geschichte nicht weiter zu erzählen. Sie fürchtet nämlich, dass man sie damit für abergläubisch hält. Indem der Dichter die Frau auf ihre Art erzählen lässt, charakterisiert sie gleichsam sich selbst. Wir gingen überall herum und immer, wenn wir am Hochaltar vorbeikamen, dann machte der Sakristan einen Knicks. Das ist doch eigentlich eine hübsche und pietätvolle Sitte, finden Sie nicht auch? Aber natürlich, einmal hätte wohl genügt. Das ist schon ein bisschen wie die tibetanischen Gebetsmühlen, wo die Menge es machen soll. Immerhin, bei denen da unten ist es nun einmal so. Und schließlich kann man es gelten lassen, denn wir sagen ja auch jedes Mal Danke, wenn uns etwas angeboten wird, und nicht nur einmal, Frau Amtsrichter, für den ganzen Abend. Die Frau ist höflich und stellt dem Sakristan Fragen. So wollte ich wissen, ob in dieser Kirche schon Wunder vorgekommen seien. Für Wunder, Frau Amtsrichter, habe ich mich immer interessiert. Freilich, man weiß ja, wie es damit oft zugeht, aber interessant ist es trotzdem. Die Frage ist dem Sakristan offenbar etwas unangenehm, aber nach einer Weile lässt er sich der freundlichen Dame gegenüber doch herbei, von einem Wunder zu erzählen, bei dem er sozusagen dabei war. Der Pfarrer hatte ihm eigentlich verboten, davon zu erzählen, doch habe er dabei, meint der Sakristan, wohl nur an die Einheimischen gedacht. Da fragt die Dame, warum denn das Erzählen verbieten? Ein Wunder muss doch ehrenvoll für eine Pfarrei sein. Gewiss, gewiss, antwortet der Sakristan, ehrenvoll ist es, Aber man hat so etwas doch nicht immer gern, auch bei den höheren Stellen nicht. Sehen Sie, Madame, das gibt viele Scherereien und man wird von der bischöflichen Kanzlei zu Berichten aufgefordert, Berichten mit Rückfragen, das nimmt gar kein Ende. Und nicht nur hat man Scherereien mit den vorgesetzten Stellen, sondern auch Ärger mit der eigenen Gemeinde. Die wollen gleich mit der Verehrung anfangen, noch bevor alles richtig geprüft ist. Und diese Prüfungen dauern ja oft auch sehr lange. Da kann man schon die Geduld verlieren. Das muss ich zugeben. Und nun erst, wenn etwas in die Zeitungen kommt, Madame, und gar in die Kirchenfeindlichen, da ist es dann, mit ihrer Erlaubnis, der Teufel los. Das Volk wiederum ist so einfältig und so auf Wunder erpicht, wenn es auch nur ein Räuberwunder ist. Und selbstverständlich denken sie dabei auch an den Fremdenverkehr. Aber schließlich, das müsste jeder Gläubige wissen, gibt es doch Wunder genug. Was kommt da schon viel auf so einen einzelnen Vorfall an? Das gefällt mir, antwortet die Dame. Ich dachte immer, der Papst und alle Priester seien auf Wunder versessen und würden sich so etwas nie entgehen lassen. Aber das ist hübsch, dass sie eher zurückhaltend sind. Es kann wohl auch leicht ein Schwindel dabei sein. Ich meine natürlich ein Irrtum. Sie attestiert dem Sakristan für solche Ausführungen recht aufgeklärte Ansichten. Überhaupt seien diese Leute aufgeklärt. Aber schließlich haben sie ja auch Radio und Television. Kurz darauf aber spricht sie im Hinblick auf eben diese aufgeklärten Leute doch von Marmor und Weihrauch und Aberglauben. Sie wundert sich, dass es hier noch Räuber geben soll. Aber der Sakristan erklärt ihr, wie das mit der Mafia ist. Der Räuber seiner Geschichte namens Geronimo allerdings hänge nur lose mit der Mafia zusammen. Er war in seinem Bauernverstande, wie der Sakristan sagt, überzeugt, dass ihm von einer Behörde Unrecht getan worden sei und sagte sich daraufhin von allen Behörden und Gesetzen auf Lebenszeit los. Man kannte ihn auf der ganzen Insel und die Bevölkerung bot ihm überall Unterschlupf. Niemand verriet ihn. Er hatte Kameraden, war leidenschaftlich und von großer Willenskraft. Er setzte durch, was er wollte. In der Zeit des Faschismus nun wollte man mit allem Räuberwesen aufräumen. Auf Geronimo und seine Leute machten Gendarmerie und Polizei, auch einige Schwarzhemden, Jagd. Seine Kameraden fielen, wurden gefangen oder verliefen sich. Zuletzt war er ganz allein, eingekreist in den Bergen hinter der Ortschaft, ohne Schatten der prallen Sonne ausgesetzt, von der Quelle abgeschnitten. Sein Munitionsvorrat ging zu Ende, aber er war nicht bereit, sich zu ergeben. Doch auch Räuber sind fromm und möchten vielleicht vor dem Tod noch beichten. Dazu erläutert der Sakristan: Die Kirche, Madame, lehrt, wenn einer in Todesnot ist und es besteht für ihn keine Möglichkeit zu beichten, dann ist seine Reue und sein Verlangen nach der Beichte schon ebenso gut, als habe er gebeichtet und sei absolviert worden. Aber das Volk, Madame, das Volk denkt oft, sicher ist sicher. Was wollen Sie? Das sind einfache Leute. Die haben eben solche Vorstellungen und man kann sie ihnen schwer ausreden. Diese letzten Worte, erklärt die Erzählerin, sagte der Sakristan halblaut und scheu, indessen mit einer großen Eindringlichkeit. Und dabei habe er plötzlich so katholische Augen. Richtig unheimlich ist mir zumut geworden. Neugierig ist sie aber doch. Der Sakristan fährt fort. Da ist denn Geronimo hierher in unsere Kirche gekommen, um zu beichten und losgesprochen zu werden. Das ist natürlich ein starkes Stück und die Dame reagiert sofort. Was erzählen Sie mir da, Monsieur? Er war doch umzingelt, kein Fluchtweg stand ihm offen. Da hat man Ihnen etwas weiß gemacht, oder wollen Sie am Ende behaupten, Sie hätten diesen Geronimo selber hier in der Kirche gesehen, wie? Nein, antwortet der Sakristan, ihn selber habe er nicht gesehen, wohl aber seine Blutspur. Und dann erzählt er den ganzen Vorfall. Es war an einem Samstagnachmittag. Der Pfarrer Don Matteo saß im Beichtstuhl. Doch kaum jemand kam, so las er sein Brevier. Die Leute im Ort waren aufgeregt. Sie wussten, wie es mit Geronimo stand auf den Bergen. Auch Zeitungsredakteure und der Rundfunk waren vor Ort. Dann hörte man, das Feuergefecht sei verstummt und nun könne es nicht mehr lange dauern. Entweder habe Geronimo seine letzte Munition verschossen oder er sei tot. Wirklich kam bald darauf die Nachricht, die Gendarmen seien vorgerückt, mit aller Behutsamkeit, versteht sich. Sie hätten Geronimo in seinem Blut und nicht mehr am Leben gefunden. Mit dieser Nachricht eilte der Sakristan in die Kirche, um sie dem Pfarrer mitzuteilen, denn Don Matteo hatte viel Teilnahme für das Schicksal des Räubers. Er betritt die Kirche nicht durch das Portal, sondern nimmt den kürzeren Weg durch die Sakristei. Außer Don Matteo war niemand in der Kirche. Mit verhaltener Stimme teilt der Sakristan dem im Beichtstuhl Sitzenden die Nachricht mit. Geronimo sei tot, in spätestens 2 Stunden werde man mit der Leiche im Ort sein. Was erzählen Sie mir da, antwortet Don Matteo und kommt aus dem Beichtstuhl. Was soll das heißen? Wer hat Ihnen das aufgeredet? Das haben die ausgesprengt, um ihre Blamage zu verhüllen. Ich sage Ihnen, dass Geronimo entkommen ist. Alles andere ist ein dummes Geschwätz. Geronimo sei an diesem Nachmittag in der Kirche gewesen, habe seine Sünden bekannt und er habe ihm die Absolution gegeben. Er habe seine genagelten Stiefel auf dem Steinfußboden gehört und wie er mit Anstrengung gesprochen habe, ich armer sündiger Mensch, der Räuber Geronimo, ich bekenne vor Gott. Als Geronimo den Beichtstuhl verlassen habe, sei er ebenfalls gleich hinausgesprungen, weil er dachte, der Räuber könne vielleicht etwas benötigen, eine Arznei oder einen Schluck Wein, etwas zu essen oder ein bisschen Geld, aber er sei nicht mehr zu sehen gewesen. Die Dame fragt den Sakristan in ihrer Einfalt, ob Don Matteo nichts von der Beichte erzählt habe. Die müsse doch interessant gewesen sein. Der Sakristan erklärt ihr, dass dem doch das Beichtgeheimnis im Weg stand. Und sie dürfe sich selbst eine Räuberbeichte nicht zu sensationell vorstellen. Was wollen Sie? Jeder von uns hat nun einmal seinen Beruf und man mag ihn mit noch so viel Ehrbarkeit ausüben. Vor Gott sind wir alle gleich sündig. Nur, dass die einen es mit Verzweiflung sind und die anderen mit Heiterkeit. Was sich ein Kaufmann oder Beamter oder Pächter zu Schulden kommen lässt, das erscheint uns besser als das, womit ein Räuber sich versündigt. Aber halten Sie es nicht für denkbar, dass wir uns da sehr täuschen? Vielleicht ist, von Gott aus gesehen, der Unterschied gar nicht so groß, wie wir meinen. Ja, Don Matteo hat einmal zu mir gesagt, manchmal möchte man zu dem Gedanken versucht sein, Gott sehe aus einer solchen Höhe hernieder, dass vor ihm viele menschliche Unterscheidungen ihre Bedeutung verlieren. Und es wäre wohl auch mit Gott kein Auskommen und Aushalten, wenn er nicht in seinem Sohn selbst zu einem Menschen geworden wäre und zu unserem Bruder. Damit hat die übergroße Entfernung sich verringert. Don Matteo und sein Sakristan reden noch eine Weile hin und her. Plötzlich deutet der Pfarrer mit dem Zeigefinger auf den Fußboden, auf dem deutlich sichtbar eine tröpfelige Blutspur zu erkennen ist. Die Blutspur geht vom Beichtstuhl zum Portal. Da der Sakristan jedoch von der anderen Seite gekommen war, hatten sie beide zunächst nichts davon bemerkt. Als der Sakristan nachsieht, ist vor dem Portal nichts zu sehen. Die Blutspur beginnt erst auf der Innenseite. Der Pfarrer ist erschüttert. Er verpflichtet seinen Sakristan zur Verschwiegenheit auch seiner eigenen Frau gegenüber. Dann weist er ihn an, die Kirchentür zu verschließen und den Fußboden auf der Stelle vom Blut zu säubern. Der Sakristan tut es sofort auch im Beichtstuhl, wo der Räuber gekniet hatte. Don Matteo sucht den Tabernakel auf. Dann verlässt er die Kirche, um Nachrichten einzuholen. Er sieht mit eigenen Augen, wie der Leichnam des Räubers in die Gendarmerie getragen wird. Nach seiner Rückkehr nimmt er den Sakristan in sein Arbeitszimmer und teilt ihm seine Schlussfolgerungen mit. Sie haben recht gehabt. Und ich habe auch recht gehabt. Es gibt keine andere Erklärung. Gott hat dieser starken und leidenschaftlichen Seele in der Stunde, da sie sich bereits anschickte, dem Gefängnis des Leibes zu entschlüpfen, die Erlaubnis gegeben, die gewöhnlichen Naturgesetze hinter sich zu lassen. Noch vor dem Tode hat sie sich vom Leibe scheiden und danach in ihn zurückkehren dürfen, um ihn endgültig zu verlassen. Es war aber nicht die Seele allein, sondern mit etwas Leiblichem muss sie auch angetan gewesen sein, denn wie hätte sonst die Blutspur zustande kommen können, wie Geronimus Bewegungen, Schritte und Worte? Ich werde seiner vor dem Altar gedenken, so als habe er eine Familie hinterlassen und die habe Messen für ihn bestellt. Die Dame fragt den Sakristan, ob er sich dieser Erklärung anschließe, und dieser nickt entschieden. Natürlich gibt sie ihm beim Abschied noch ein Trinkgeld, das mit Noblesse entgegengenommen wird. Die Räubergeschichte beschäftigt die Dame auch nach dem Urlaub noch. Aber wissen Sie, fährt sie zu ihrer Zuhörerin gewandt fort, wenn man wieder zu Hause ist, wo jeden Tag der Generalanzeiger kommt und jede Woche die Milchrechnung und die Kinder bringen ihre Zeugnisse aus der Schule, dann wird es doch schwer, sich in so etwas hineinzudenken. Und da verblasst es eben. Vielleicht habe ich ja damals in der Kirche sogar an das Räuberwunder geglaubt. Jetzt denke ich eher, es wird so etwas Okkultistisches gewesen sein. Oder heute sagt man wohl besser etwas Parapsychologisches. Ich habe nämlich einmal so einen Vortrag gehört. Da war auch von Doppelgängerei die Rede und von Persönlichkeitsabspaltung und von Heraustreten aus sich selbst. Ich finde, eine solche Erklärung hat doch etwas Beruhigendes. Denn wenn es so zusammenhängen sollte, wie sich das dieser Don Matteo vorstellte und mein guter Sakristan, was sollte man da wohl von der Welt halten? Mit dieser Frage endet die Novelle.
Radio Horeb mit dem Kurs Null und unserer Literatursendung Bücher, die vom Glauben sprechen. Ich bin Astrid Mooskopf. Auf der Leseliste, auf der Vorstellungsliste der heutigen Sendung steht Werner Bergengrüns Novelle Ein Räuberwunder. Professor Marius Reiser stellt uns hier diese literarische Kostbarkeit vor und folgt einigen Gedankenanregungen aus dieser Novelle.
Wunderglaube und wie er verblasst. Die Erzählerin auf der einen und der Sakristan und Don Matteo auf der anderen Seite repräsentieren in dieser Novelle zwei Möglichkeiten, wie man sich zu einem Wunder stellen kann. Das gewählte Beispiel ist freilich ein drastisches Wunder. Die Blutspur in der Kirche, die nur vom Portal bis zum Beichtstuhl führt, ist unter den gegebenen Umständen rational nicht erklärbar. Diese Blutspur ist der novellistische Symbolträger. Sie ist notwendig, um das Wunderhafte des Vorgangs zu beweisen, zugleich aber auch ein Ausdruck der schweren Schuld, die dieses ungewöhnliche Beichtkind zum Beichtstuhl schleppt. Die Blutspur führt unmittelbar zur metaphysischen Pointe der Novelle hin. Diese Pointe wird zwar nicht explizit formuliert, aber sie lässt sich einigen theologischen Äußerungen des Sakristans, der seinen Pfarrer zitiert, und dem Schlussurteil Don Matthäus zum Geschehen leicht entnehmen. Ich möchte diese Pointe so formulieren. Gott kümmert sich um jeden Menschen und lässt einen reuigen Sünder nicht im Stich. Wenn es sein muss, wirkt er sogar ein Wunder für ihn. Für diese Wirksamkeit Gottes ist die katholische Kirche das wichtigste Werkzeug. Das kann sie freilich nur so lange sein, als sie an den überlieferten Grundüberzeugungen über das Verhältnis Gottes zur Welt mit Ernsthaftigkeit festhält. Nicht umsonst wird an einer Stelle der Novelle die Notwendigkeit der Menschwerdung von Gottes Sohn erwähnt. Nicht umsonst ist der Beichtstuhl ein wesentlicher Ort für unsere Geschichte. Und nicht umsonst will Don Matteo des Räubers am Altar gedenken. Das alles gehört zur bewährten Tradition der Kirche. Nicht erst in der heutigen Zeit werden die überlieferten Grundüberzeugungen der katholischen Kirche nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Kirche selbst in Zweifel gezogen oder unumwunden abgelehnt. Das ist wohl auch der Hauptgrund dafür, dass Bergengrün so in Vergessenheit geraten ist. Die Wurzeln dieser Glaubenszweifel gehen weit zurück, sogar weit hinter die sogenannte Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert. Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Mir geht es lediglich um Werner Bergengrün und sein Räuberwunder. Zweifellos hat Bergengrün die Grundüberzeugungen, die er den Sakristan und den Pfarrer seiner Novelle aussprechen lässt, ohne Abstriche geteilt. Das heißt nicht, dass er das darin erzählte Wunder für real und historisch nimmt. Er hat ja nicht einen geschichtlichen Bericht geschrieben, sondern eine Novelle. Aber wer Bergengrün kennt, weiß, dass er keine Schwierigkeiten darin gesehen hätte, ein solches Wunder als real anzuerkennen, wenn es zuverlässig bezeugt und vielleicht mit all den Scherereien einer kirchlichen Anerkennung, die er so schön aufzählt, beglaubigt wäre. In diesem Wunderglauben wird ihm heute auch unter den Theologen, die mit Missio Canonica an Hochschulen lehren, nur noch eine Minderheit folgen wollen. Aber schauen wir uns lieber noch ein wenig die Erzählerin unserer Geschichte an und wie sie mit dem Wunder fertig wird. Da wird uns manches vielleicht sehr vertraut vorkommen. Die Erzählerin wird vom Autor durchaus liebenswürdig als freundliche, höfliche, etwas neugierige, in kirchlichen Dingen allerdings recht unbedarfte Dame geschildert. Aber Kultur gehört dazu und so lässt man sich auch eine etwas ausführlichere Kirchenführung gefallen, zumal man gerade nichts Besseres zu tun hat. Antikirchlich ist die Frau gar nicht. Sie ist tolerant und lässt die ihr fremden Sitten und Überzeugungen des Sakristans gelten. Ja, sie versucht sogar, sie ein wenig zu verstehen oder entschuldigend zu erklären, wie etwa den Knicks, den der Sakristan jedes Mal vor dem Hochaltar macht. Sie hat eine Familie mit Kindern, die ihre Zeugnisse aus der Schule bringen, kurzum eine ganz normale Bürgerin der gehobenen Klasse. Bei der Kirchenführung wird sie durch ihr eigenes Interesse für Wunder hervorgerufen, nun allerdings mit einem Wunder konfrontiert, das gar nicht in ihre schlichte Weltanschauung passen will. Es ist ein Wunder, das sie nicht als hübsche Legende hingehen lassen kann, denn es ist alles andere als eine hübsche Legende. Trotz ihrer Unbedarftheit und einer gewissen Einfältigkeit begreift sie durchaus, was es bedeuten würde, ein derart krasses Wunder als wirklich geschehen zu akzeptieren. Das beweist ihre Frage, mit der die Novelle endet. Wenn die Dinge so zusammenhängen sollten, wie sich das dieser Don Matteo vorstellte und mein guter Sakristan, was sollte man da wohl von der Welt halten? Das ist die beunruhigende Frage, die ihr mit dem Vernommenen aufgegeben ist. Da sie fürchtet, als abergläubisch dazustehen, bittet sie darum, die Geschichte nicht weiter zu erzählen. Freilich hätte sie sie dann besser ganz für sich behalten. Aber die Sache hat sie doch eine Zeit lang noch beschäftigt. Ja, sie meint sogar, damals in der Kirche habe sie an das Wunder vielleicht sogar geglaubt. Aber die Zeit heilt Wunden, sie heilt auch Beunruhigungen. Selbst krasse Wundergeschichten verblassen. Sie hat sogar eine Art Medizin gegen die Beunruhigung gefunden. Denn geleitet von ihrem Interesse für Kultur und Bildung hat sie Vorträge gehört über okkultistische Phänomene und Parapsychologie. Die Erklärung mit ihrer Hilfe hat, wie sie selbst sagt, etwas Beruhigendes. Man hat ein schönes, wissenschaftlich klingendes Wort für Phänomene, die einem nicht ganz geheuer sind und nicht ins Weltbild passen. Damit ist alles eingeordnet und man kann sich wieder dem Alltag widmen. Auf die Schlussfrage hin ist die ganze Geschichte konzipiert. Damit hat Bergengrün ein biblisches Stilmittel aufgegriffen. Auch die Jona-Geschichte im Alten Testament, die man als regelrechte Novelle bezeichnen könnte, endet mit einer Frage, in diesem Fall sogar einer Frage, die Gott selbst stellt. Mit einer Frage endet auch Jesu Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Es sind sogar zwei Fragen, die der Weinbergbesitzer an einen der murrenden Arbeiter richtet. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Die Erzählung von der Sturmstillung endet mit der Frage, wer ist wohl dieser, dass ihm sogar Wind und Meer gehorchen? Die Frage, mit der das Gleichnis vom ungerechten Richter schließt, hat einen ähnlich beunruhigenden Charakter wie die unserer Novelle. Selbst für Christen, gerade heutzutage, denn sie lautet, wird der Menschensohn, wenn er kommt, noch Glauben finden auf Erden? Solche Schlussfragen sind offenkundig an die Leser und Zuhörerinnen gerichtet. Das gilt auch von der Schlussfrage unserer Novelle. Was wäre denn, wenn es sich mit dem Vorfall in der Kirche damals so verhalten würde, wie sich das Don Matteo und der Sakristan vorstellen? Was sollte man da wohl von der Welt halten? Sollen wir etwa damit rechnen, dass Gott der Seele, einem Menschen oder gar einem Ding die Erlaubnis geben kann, die gewöhnlichen Naturgesetze hinter sich zu lassen, wie Don Matteo so schön formuliert? Dann wäre ja wirklich mit Wundern zu rechnen. Dann wäre die Welt wirklich die Schöpfung des Herrn der Welt, den Juden und Christen verehren. Dann bekämen die Fragen von Recht und Gerechtigkeit, von Schuld und Sühne eine beunruhigende Dringlichkeit. Am Ende müsste man gar sein Leben vor dem Herrn der Welt verantworten. Was hätte das für Folgen? Dann wäre ja unsere so einfache, klar gegliederte Welt ja, dann wäre vielleicht gar unsere ganze Lebensführung zu korrigieren oder völlig umzugestalten. Wo würde das alles hinführen? Nun gibt es nicht wenige Christen, ja Kirchgänger, die nicht weit von den Auffassungen der Erzählerinnen dieser Räubergeschichte entfernt sind. Auch sie möchten ungern an ihrem bürgerlichen Lebensstil mit dem täglichen Generalanzeiger, der wöchentlichen Milchrechnung und den Kindern, die ihre Zeugnisse aus der Schule bringen, viel ändern. An diesen Dingen ist ja auch nichts Böses. Aber wenn die Dinge so zusammenhängen sollten, wie sich das dieser Matteo und sein braver Sakristan vorstellen, müssten wir da nicht doch einiges an unserem Denken und unserem Lebensstil ändern? Kann unsere Weltanschauung dann noch dieselbe bleiben wie bisher? Dabei kommt es gar nicht auf das Wunder an, das in unserer Geschichte erzählt wird. Das sagt der Sakristan in unserer Geschichte ja selbst. Denn schließlich, das müsste jeder Gläubige wissen, gibt es doch Wunder genug. Was kommt da schon viel auf so einen einzelnen Vorfall an? Das hat die Erzählerin wohl vergessen. Oder will sie all diese Wunder durch Okkultismus und Parapsychologie erklären? Vermutlich schon. Wir müssen jetzt nicht über Okkultismus und Parapsychologie handeln und ihre Erklärkraft im Hinblick auf die von der Kirche geglaubten Wunder, angefangen von dem der Menschwerdung des Gottessohns und seiner Auferstehung. Das war zweifellos auch nicht die Absicht des Autors. Er deutet mit solchen Hinweisen lediglich an, mit welch unzureichenden Erklärungen sich manche Leute ihr beunruhigtes Herz, ihr erwachtes Gewissen einschläfern wollen. Doch verstörende Erfahrungen und seelische Beunruhigungen schickt Gott vielleicht als heilsame Signale. Werner Bergengrün hat die Erzählerin in eine typische Grenzsituation geschickt, mit Hilfe einer zufallsbedingten Kirchenbesichtigung. Das Erfahrene gab ihr einen starken Besinnungsanstoß, doch anschließend suchte sie nur nach einer Beruhigung, die nichts von ihr verlangt. Und wer sucht, der findet. So hat sie versagt und ihre Chance vertan. Sie hätte zumindest ihr seichtes Denken und ihr beschränktes Weltbild mit einer besseren Suche vertiefen und erweitern können. So viel wird man auf jeden Fall sagen dürfen. Ich komme zum Schluss. Das schwindende Verlangen nach der Beichte. Nun haben wir viel über das krasse Wunder gesprochen und seine Möglichkeit oder Unmöglichkeit. Aber wir haben noch wenig über den Tatbestand gesprochen, der in Bergengrüns Novelle das Wunder ausgelöst hat. Warum gab denn Gott in diesem Fall die Erlaubnis, die gewöhnlichen Naturgesetze hinter sich zu lassen? Es war das leidenschaftliche Verlangen, vor dem Tod die schwere Schuld seines Lebens loszuwerden. Und weil der Sünder zu den einfachen Leuten gehörte, die sich auch in dieser prekären Lage, in der sich der Räuber befand, nicht mit einer Begierde Beichte zufrieden geben, sondern dachte, sicher ist sicher, machte Gott in seiner Barmherzigkeit und Allmacht das Sichere möglich. Das leidenschaftliche Verlangen, seine Sünden loszuwerden, ist heute aus verschiedenen Gründen selbst bei katholischen Christen kaum noch zu finden. Das Sündenbewusstsein ist nur noch schwach ausgebildet. Der Gedanke an ein Gericht Gottes oder gar Christi ist uns ganz fremd geworden. In den Kirchen wird kaum noch darüber gepredigt. Sehr verbreitet unter Christen ist die unbedachte Überzeugung, dass Gottes Gnade alles und jedes bedingungslos vergibt, spätestens mit dem Tod. Selbst Priester gehen, wie man erfahren kann, nicht mehr unbedingt zum Beichten. Aber was ist, wenn der Beichtvater selbst nicht mehr zum Beichten geht? So kann Bergengrüns Novelle ein Anstoß werden, unser Sündenbewusstsein zu schärfen und wieder sorgfältiger auf das zu achten, was man herkömmlich die Stimme des Gewissens nennt. Unser Räuber hatte ein starkes Sündenbewusstsein und wollte sein Gewissen vor dem Tod erleichtern. Wir sollten es nicht bis zur Todesstunde anstehen lassen. So kann man auch von einem Räuber etwas Wichtiges lernen.
Die Novelle »Ein Räuberwunder« von Werner Bergengrün. Professor Marius Reiser hat sie uns in dieser Literatursendung »Bücher, die vom Glauben sprechen« im Kurs Null hier bei Radio Horeb vorgestellt. Eine schöne Ergänzung fürs Bücherregal und eine Empfehlung für alle Leselustigen mit einem Hang zur Qualität. Erschienen ist die Novelle in einer Sammlung von Erzählungen unter dem Titel »Räuberwunder – Erzählungen von Werner Bergengrün«. Soweit ich es herausfinden konnte, ist dieses Bändchen nur noch antiquarisch erhältlich. Was ich aber finden konnte, schreibe ich Ihnen auf www.horeb.org in die Sendungsinfo zum Kurs Null in unsere Programmübersicht. Ansonsten können Sie auch gern bei unserem Hörerservice anrufen und um Auskunft bitten. Sie können die Kollegen beim Hörerservice erreichen unter der 08328 921 110. Auf unserer Internetseite natürlich auch wie immer diese Sendung zum Nachhören, wie immer horeb.org, in der Mediathek den Kurs Null anklicken, da finden Sie die heutige Sendung zum Herunterladen, das ist alles wie üblich auch kostenlos und ein Service, den wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Danke auch an der Stelle für Ihre Unterstützung, der dieses kostenlose Angebot, dieses und so viele andere kostenlose Angebote möglich macht. Radio Horeb lebt von Ihren Spenden, lebt von Ihrer Unterstützung, Ihrem Gebet und wir danken Ihnen, dass Sie so treu mit dabei sind und uns damit helfen, Tag für Tag dieses Programm ausstrahlen zu können. Und ich sage auch, danke einfach fürs Dabeisein. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin genießen Sie einfach unser Programm hier bei Radio Horeb und bleiben Sie ein Teil dieses Radios. Es ist schön, dass Sie mit dabei sind. Alles Gute und bis bald. Ich bin Astrid Mooskopf. Das war der Kurs Null bei Radio Horeb. Leben mit Gott.